Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
Herzlich willkommen zum ersten Podcast-Panel des Be Future Festivals. Ich bin Mirella und ich bin heute hier Ihre Stage-Host. Ich freue mich sehr, Sie alle heute hier im Namen des Bonn-Instituts in dieser historischen Kulisse, also im Sternlichtspiele, Kinosaal 2, begrüßen zu dürfen. Das ist das erste Mal, dass das Be Future Festival für Journalismus und konstruktiven Dialog überhaupt stattfindet. Gedacht ist es als eine Art Begegnungsstätte zwischen Thinktanks, Panels und Kamingespräch. Es ist nicht nur für JournalistInnen des Faches gedacht, sondern auch für alle diejenigen, die sich für Journalismus interessieren und mal hinter die Kulissen schauen wollen oder vielleicht auch mal selbst ausprobieren wollen. Hier gibt's einige super coole Mitmachaktionen, also auf jeden Fall mal später ein bisschen rumlaufen, da sind super schöne Sachen geplant. Hier im Sternlicht Kinosaal 2 widmen wir uns einem ganz besonderen Nachrichtenmedium, welcher besonders in den letzten Jahren an Beliebtheit dazugewonnen hat, der Podcast. Ich glaube, es gibt kaum ein anderes Medium, beziehungsweise Informationsmedium, das so leicht zugänglich ist wie Podcast, was sich auch in unzähligen Formaten, die es heute so gibt, widerspiegelt. Zu Gast haben wir heute die Host Sabrina Harper in der Mitte des Media for Peace Podcast des gleichnamigen Programms des Media Lab Bayerns. Das Programm beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Medien zu mehr Frieden und mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen können. Dafür evaluiert und konstruiert das Media Lab Bayern mit einem interkulturellen Team seit Mai 2022 ein Produkt für die journalistische Arbeit in den Konfliktzonen Afghanistan und den Libanon. Der Podcast begleitet diesen spannenden Prozess. Auf der Bühne begrüße ich Marte Raspovic, der Projektverantwortliche von Media for Peace, Sabrina Harper, Journalistin und Hostin des Media for Peace Podcast, sowie Linda Henke von der Universität der Bundeswehr München. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute den weiten Weg aus Bayern zum Festival gekommen sind. Die drei behandeln in dieser Podcast-Folge die wichtige Frage, was braucht Journalismus in Krisengebieten? Und ich bin sicher, das wird eine sehr spannende Runde. Und jetzt Bühne für euch.
Danke sehr. Vielen Dank. Auch nochmal von mir herzlich willkommen hier bei der Live-Podcast-Aufnahme auf dem Be Future Festival. Es ist für uns eine Premiere. Wir haben das noch nie vor Live-Publikum gemacht. Deswegen bin ich ein bisschen nervöser als sonst. Und ich sag auch schon mal Entschuldigung, falls irgendwas schief geht, aber ich glaube, wir kommen gut durch. Wir sind kompetent und ihr seht so aus, als wenn euch das Thema interessiert und als wenn ihr mitmachen wollt. Von daher bin ich guter Dinge. Wen habe ich dabei? Wurde ja gerade schon mal ein bisschen gesagt. Nur die Namen sind so lang da, wo wir herkommen. Deswegen nochmal, das ist die Linda Henke von der Universität der Bundeswehr in München. Sie kommt aus der Wissenschaft und forscht zu Journalismus. Und zum anderen Marte Raspovic, er ist Projektleiter von Media for Peace. Was es damit auf sich hat, das erklären wir gleich noch ein bisschen. Und ich bin Sabrina Harper, die Host. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Marte, dass du da bist. Linda, dass du da bist. Erst einmal vielleicht einen kleinen Applaus für euch, dass ihr euch mit mir hierher stellt. Das Be Future Festival läuft ja schon seit gestern. Wir beschäftigen uns mit deeskalierendem Journalismus in Krisengebieten. Das klingt ja erstmal weit weg, aber wir sind auch tagtäglich damit konfrontiert. Ich denke da vor allem an die Ukraine. Es gibt aber auch andere Krisenregionen, zum Beispiel Afghanistan oder den Libanon. Um zu verstehen, was dort abgeht, habe ich zum einen die Linda mitgebracht, weil die uns gleich erklären wird, wieso das Mediensystem im Libanon aussieht und warum das eine besondere Herausforderung ist. Und weil Wissenschaft immer schön ist und wenn es in der Praxis funktioniert, noch besser, ist eben der Martin mit dabei und wird das mit uns erklären. Und damit würde ich einsteigen in diesem Podcast. Linda, erklär uns doch mal bitte, warum das so besonders ist im Libanon und Afghanistan mit dem Mediensystem und dem ganzen Drumherum.
Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin. Für die Gründe warum das so besonders ist, Journalismus in Krisenregionen zu betreiben, das ist eine sehr lange Liste. Ich würde erstmal anfangen bei generellen Herausforderungen, die wahrscheinlich euch und Ihnen auch direkt in den Kopf kommen. Und da spreche ich von der Sicherheit für Journalistinnen vor Ort. Wir sprechen da wirklich von massiven Krisenregionen, wo aktueller Krieg herrscht, oder auch von Postkonfliktregionen, die wir untersuchen. Das heißt, physische Sicherheit steht an erster Stelle. Journalistinnen, die gekidnappt werden, helfen uns überhaupt nicht, und das hilft weder der Berichterstattung noch den Menschen, die gerne Informationen konsumieren wollen. Und psychische Schwierigkeiten im Nachhinein helfen auch niemandem und sind natürlich auch niemandem gewünscht. Diese Situation verbessert sich sicher mit der Zeit. Also wir sehen auch, dass Mental Health zunehmend Thema wird, dass Journalistinnen begleitet werden, sowohl vor Ort als auch zurück in ihrem Heimatland. Dennoch ist es so, dass die Herausforderungen dort immer noch zu groß sind, und zwar so groß, dass zum Teil einfach Journalismus gar nicht so betrieben werden kann, wie er eigentlich betrieben werden sollte oder wie das wünschenswert wäre. Dann sehen wir auch große Herausforderungen bei lokaler und kultureller Sensibilität. Das heißt, wir kennen ja hier vor Ort immer viele Narrative darüber, was eigentlich in Kriegs- und Konfliktregionen passiert. Es gehört aber so viel mehr dazu, tatsächlich zu verstehen, wo der Konflikt vor Ort liegt, wie vielfältig die Mediensysteme oder vielleicht auch kulturellen Hintergründe vor Ort sind. Wenn ich den Libanon als Beispiel nehme, der eine unheimlich hohe Vielfalt an religiösen Gruppierungen hat, wo es auch ganz schwierig ist nachzuvollziehen, wo überhaupt die Wurzeln des Konfliktes liegen, dann ist eine besondere Herausforderung, diesen Narrativen nicht zu sehr zu unterliegen, sondern auch zu verstehen, was vor Ort eigentlich passiert und was die Interessen eigentlich sind. Dann hört oder liest man eben oft, dass religiöse Gruppierungen sich streiten, was zum Teil aber so gar nicht stimmt, beziehungsweise was so viel komplexer wäre zu verstehen. Das heißt, es ist eine riesige Herausforderung, eigentlich zu transportieren, wo der Konflikt vor Ort liegt und was es für die Menschen vor Ort bedeutet. Und dann vielleicht als letzten Punkt, bevor ich mir den Mund fusselig rede, würde ich einmal auch auf die Potenziale und das auch als ganz bestimmte Anforderung an den Journalismus vor Ort eingehen. Denn nicht nur haben wir durch die Digitalisierung, sondern auch durch ganz viel Aktivismus vor Ort viel, viel, viel mehr Chancen, Journalismus vielfältig zu gestalten. Und da sehen wir jetzt natürlich Social Media und alle möglichen Optionen, die wir haben. Da geht es aber auch darum, an bestehenden Lösungen anzudocken und den Blick so ein bisschen in die Zukunft zu wenden. Und Social Media wird auch nicht für immer der letzte Schrei sein, oder ist es vielleicht auch heute gar nicht mehr. Aber es hat sich immer mal was verändert. Fernsehen war auch mal das Allergrößte und das Allerneueste. Und das heißt, es geht einfach darum zu schauen, was funktioniert gut, wie können Informationen von solchen Regionen transportiert werden in andere Länder und wo kann man eventuell auch andocken. Ich glaube, das wären so die ersten Anforderungen, mit denen ich starten würde.
Ich würde euch gerne noch ein paar Bilder in den Kopf geben. Wir drei sind auch in den Libanon gereist und haben uns das da vor Ort angeschaut. Und es ist wirklich, wirklich ganz anders da. Also das muss man sich vorstellen, es gibt traditionelle Medien, das ist wie die großen Medienhäuser hier. Und dann gibt es wie eine Grassroots-Bewegung von alternativen Medien, werden die bezeichnet. Mir hat ein Journalist dort vor Ort gesagt, er findet aber den Begriff eigentlich nicht gut, weil alternativ steht ja für nochmal etwas anderes und eigentlich machen sie auch Medien. Und die haben da große Probleme, zum Beispiel mit der Verifizierung von Bildern, mit der Beschaffung von Informationen. Sich da auch durchzusetzen durch das, was Linda gerade gesagt hat, dieser religiöse Aspekt spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und stellt euch vor, ihr habt irgendwie 10 verschiedene religiöse Ausrichtungen und jede davon betreibt einen TV-Sender und jede davon berichtet über das gleiche Thema aus ihrer religiösen Brille. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und deswegen kann man so schwer differenzieren, wer hat denn jetzt mit wem Streit oder nicht oder ja oder nein oder was ist überhaupt gerade der Stand. Vielleicht könnt ihr euch das so noch mal ein bisschen bildlich vorstellen. Marte, du bist ja aber eigentlich unser Praxistyp. Du leitest das Projekt Media for Peace. Vielleicht, damit alle Bescheid wissen, ganz kurz, was macht Media for Peace?
Danke, Sabrina. Das Media for Peace ist ein Stipendiumprogramm. Also wir helfen zusammen mit der Universität der Bundeswehr München, einem Team von 5 Journalistinnen, Programmiererinnen, Designerinnen, aber auch Menschen aus dem International Development dabei, eine neue journalistische Plattform zu entwickeln. Ja, also wir unterstützen sie mit Netzwerk, Coachings, unserem Wissen im Feld, im Innovationsfeld, aber natürlich auch mit den finanziellen Ressourcen, um sich den wichtigen Fragen Journalismus anzunähern und eventuell Antworten zu finden. Und was wir versuchen oder die Frage, die wir beantworten möchten im Media for Peace, ist, wie sieht denn eigentlich Journalismus aus, digitaler Journalismus, der Frieden fördert und deeskaliert, anstelle von Konflikten weiter anzuheizen. Wie haben wir das gemacht in den letzten 12 Monaten seit Oktober 2022? Wir sind zunächst in eine sehr intensive Feldforschung gegangen. Das bedeutet, wir haben Interviews geführt mit Journalistinnen, den Zielgruppen vor Ort in Afghanistan und Libanon. Wir haben Experimente gemacht, kleine Prototypen entwickelt, die dann auch wieder vertestet, zusammen mit der Forschung von der Universität der Bundeswehr, die parallel auf Twitter-Analysen geschaut hat, sich überlegt hat, wie entstehen denn Netzwerke im Social Media und wie verbreiten sich Inhalte, aber auch sich angeschaut hat, was sind denn eigentlich für alternative Medienangebote oder unabhängige Medienangebote in Krisenkonfliktgebieten gerade und wie kann man diese unterstützen. Dabei haben wir ganz viel gelernt, was uns dann dazu motiviert hat, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Möchtest du mehr davon erfahren?
Das Produkt heißt What If. Dazu kann man auch später im Panel mehr erfahren. 13.30 Uhr haben wir das noch dazu. Mir geht es aber jetzt eher darum, nochmal die Aspekte rauszuarbeiten, was wir eben brauchen für diesen deeskalierenden Journalismus. Und Linda hatte ja schon einiges aufgezählt, woran es hakt. Marthe, inwiefern kommen jetzt Lindas Erkenntnisse aus der Wissenschaft in deine Praxisarbeit mit rein?
Die Feldforschung, die wir gemacht haben und die wissenschaftliche Forschung, die mit reingespielt hat, hat ganz viele Lernergebnisse erbracht. Eins unserer wichtigsten Erkenntnisse, auf das wir uns auch gestürzt haben, ist, dass es schon engagierte, funktionierende, unabhängige Medienpublikationen vor Ort gibt, die konstruktiven Journalismus betreiben. Das Problem, was wir erkannt haben, ist, dass die breitere Bevölkerung aber häufig gar nicht so viel davon erfährt. Solutions Journalism, der sich mit Konfliktlösungen beschäftigt, kommt gar nicht bei der Bevölkerung an. Und wir haben uns deshalb im November 2022 vor allem auch Dialogformate angeschaut. Und es gibt bereits Dialogformate, die Menschen zusammenbringen, um eben über diese Themen zu sprechen. Wir haben aber weiter untersucht, was haben denn diese Dialogformate für Herausforderungen in diesen Konflikt- und Krisengebieten. Dabei sind wir auf drei ganz große Herausforderungen gestoßen. Linda hat das schon erwähnt. Die erste Herausforderung ist Sicherheit. Sicherheit mit den Menschen, die in den Dialogformaten zusammensprechen, aber auch den Netzwerken drumherum. Wir haben eine große Herausforderung erkannt auf Seiten der Journalistinnen und Journalisten, die ja enorme Schwierigkeiten haben, diese Dialogformate überhaupt operativ umzusetzen. Sprich, die Community zu managen davor, das Dialogformat zu organisieren, technisch aufzusetzen. Und letztlich sind Journalistinnen und Journalisten häufig auch gar nicht ausgebildet, so komplizierte Dialogsettings zu moderieren. Wir reden hier davon, dass wir Parteien, Gruppen aus einer Gesellschaft zusammenbringen, die im Konflikt miteinander stehen. Das sind die zwei größten Herausforderungen, wenn ich das zusammenfasse. Ja.
Und ich greife jetzt einfach mal vorweg, was herausgekommen ist innerhalb dieser Formatfrage, ist etwas, das nennt sich Design Fiction. Hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Es geht darum, fiktive Zukünfte zu bauen. So würde ich es beschreiben. Marthe, du weißt es aber besser als ich. Also wie seid ihr auf dieses Design Fiction gekommen und wieso soll ich denn etwas erfinden, um eine Wirklichkeit zu beeinflussen?
Ich hole noch mal ein wenig aus.
Okay, ich schaue auf die Zeit.
Wir haben uns entschlossen, es braucht ein Dialogformat, das mit diesen besonderen Herausforderungen in Konflikt- und Krisengebieten umgehen kann. Ja? Wie bringst du Menschen zueinander, die in Konflikt miteinander stehen und lässt sie konstruktiv in einen Dialog führen? Wir haben uns verschiedene Möglichkeiten angeschaut, der Moderation, der Dialogführung. Wir haben uns Methoden angesehen, wie kann man eigentlich deeskalierend im Gespräch Menschen dazu bewegen, ihre Positionen aufzugeben und stärker in gemeinsame Interessen zu denken. Und ein wichtiges Wort hier ist Zukunft und die Orientierung an der Zukunft. Wir haben erkannt, dass der Fokus auf die Zukunft dabei hilft, dass Menschen im Dialog die Beschuldigungen und die Fehler der Vergangenheit auch liegen lassen, um eventuell sich gemeinsamen Positionen anzunähern. Jetzt ist es aber so, wenn wir über Zukunft und Frieden sprechen, das sind ja so große, abstrakte Konzepte. Und häufig, wenn wir über Zukunft und Frieden sprechen, dann bleiben die Gespräche auf einer flachen Ebene. Es ist inhaltlich fehlshaft und die Bedeutung der Worte lässt schnell nach. Jetzt brauchen wir aber nicht nur gute Dialoge, sondern eben auch Entscheidungen. Wenn Menschen zusammenkommen, über Lösungsansätze sprechen, dann muss am Ende idealerweise von Expertinnen und Experten, Entscheidungsträgerinnen und Trägern eine Entscheidung folgen, auf verschiedenen Ebenen, um bestimmte Punkte umzusetzen und Konfliktlösungen umzusetzen. Wir haben uns also gefragt, wie können wir diese abstrakten großen Konzepte greifbarer machen. Und es gibt aktuell einen neuen Ansatz, der nennt sich Design Fiction. Was ist Design Fiction? Design Fiction ist, wir bringen Menschen zusammen, sie denken über die Zukunft nach, wir denken in verschiedenen Szenarien, überlegen uns, was sind denn eigentlich unsere Lösungen, die Lösungswege für die Probleme, die wir haben. Und Design Fiction geht dann noch einen Schritt weiter und, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, prototypisiert Gegenstände aus der Zukunft, über die wir nachdenken.
Mathe. Prototypisiert Zustände aus der Zukunft, über die wir nachdenken. Kriegst du das nochmal für mich anders hin?
Ja. Ich mache das an einem Beispiel fest. Wir haben heute über Afghanistan geredet und in Afghanistan gibt es aktuell ein ganz großes Konfliktproblem. Wir reden hier von jungen Frauen und Mädchen, die von sämtlicher Bildung ausgeschlossen sind. Die Taliban vor Ort haben die Schulen geschlossen für die Mädchen. Sprich, wenn wir uns fragen, wie können wir eine Lösung finden in diesem Problem, dann gibt es aktuell Diskussionen um digitale Schulen, mobile Schulen. Design Fiction würde in diesem Prozess jetzt diese Menschen zusammenbringen, sie über ein Zukunftsszenario nachdenken lassen, indem wir mobile Schulen für afghanische Frauen und Mädchen anbieten und dann aber einen Schritt weitergehen und zusammen in der Gruppe sich alltägliche, einfache Objekte einfallen lassen, die in diesem Beispiel könnten das so Sachen sein wie eine Broschüre für eine digitale Universität für afghanische Frauen oder ein Curriculum für einen Unikurs, der nur via Mobiltelefon funktioniert. Und wir entwickeln dann diese kleinen Gegenstände und können diese Gegenstände dann in das Gespräch mitnehmen, zu Entscheidungsträgerinnen gehen und sagen, hey, schau mal, hierüber würde ich gerne nochmal konkret reden und Entscheidungen und Lösungen finden. Und das Ganze, was ist der Effekt dieses Spiels? Wir machen dadurch die Zukunft, für die wir uns entscheiden wollen, greifbar, erlebbar. Ja, es ist nicht mehr abstrakt, es ist nicht mehr groß, sondern wir können es anfassen und dadurch über ja, emotionale Psychologie auch Entscheidungen herbeiführen, die vorher im Gesprächsraum so wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären. Das ist die Magie von Design Fiction.
Vielen Dank. Linda. Ja. Macht es denn wissenschaftlich Sinn, was Marte da spricht?
Gute Frage. Aus sehr vielen Perspektiven macht das sehr viel Sinn, ja. Ich glaube, da würde ich so anfangen, dass die Wissenschaft sich sehr einig darüber ist, dass der Journalismus Veränderung braucht und dass der Journalismus vielfältige Ansätze braucht, um diese Veränderungen herbeizuführen. Es gibt definitiv eine große Diskussion in der Wissenschaft darüber, welche Rolle der Journalismus einnehmen soll. Also darüber gibt es eine große Diskussion in der Wissenschaft. Was er eigentlich tun soll, was er darf, was seine Aufgabe ist, wie aktivistisch er sein soll und sein kann. Ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Diskussion führen. Sobald wir aber neue Dinge ausprobieren und innovativ sind und beispielsweise Ansätze wie Design Fiction benutzen, geht es immer ja auch darum, etwas Neues auszuprobieren. Also bei jeder Innovation ist es auch der Clou, dass wir am Anfang nicht wissen, was damit passiert und ob es funktioniert. Und wenn wir scheitern, dann ist es auch erstmal nicht so schlimm, weil daraus lernen wir was. Und darüber ist sich die Wissenschaft auch sehr einig, dass das der Fall ist. Grundsätzlich ist Design Fiction ein Ansatz oder eine Methode, die auch in vielen wissenschaftlichen Teildisziplinen genutzt wird, wie beispielsweise auch der Wissenschaftskommunikation, weil die Grundlagen einfach sehr ähnlich sind. Wie macht man etwas greifbar, was im ersten Moment sehr abstrakt scheint? Wie kann man damit arbeiten? Wie kann man mit Informationen und Erkenntnissen arbeiten, die man hat und die irgendwie nahbar machen für Menschen? Das heißt, es ist schon ein Ansatz, der viel verfolgt wird. Und viele dieser Teilaspekte wiederum, die passieren innerhalb dieses Prozesses des Design Fictions, von denen wissen wir sehr gut, dass sie funktionieren. Das ist auch wissenschaftlich untersucht und belegt, wie beispielsweise das Gruppenzugehörigkeit, Ideen in Gruppen mit anderen gemeinsam entwickeln, ja alleine auch schon einen Prozess der Annäherung an fremde Menschen oder vielleicht auch bekannte Menschen hervorruft, dass die Auseinandersetzung mit Worten, Bildern, Ideen sehr hohes semantisches Potenzial hat, von dem wir auch wissen, dass es sich im Kopf verankert, dass es Prozesse wie beispielsweise das Lernen beschleunigt und verbessert, dass man empathischer ist, sich besser in Dinge hereinfühlen kann und diese ganzen Lösungen einem selber dann ja auch näher werden und man sie vielleicht auch mehr in die Praxis involviert. Das kennen wir auch aus anderen Prozessen wie, beispielsweise, dass wir darüber nachdenken, wie genau, jetzt mal was ganz anderes, aber könnte Mülltrennung aussehen? Und dann haben wir uns diese Frage gestellt und vielleicht darüber diskutiert und vielleicht überlegen wir abends dann schon besser oder genauer am eigenen Leib beim Tomatenschnippeln oder wie auch immer, wie der Müll getrennt wird und was wir damit machen. Das heißt, es übersetzt sich immer gleich auch in den Kopf und darüber müssen wir wissenschaftlich sehr viel.
Jetzt habe ich mich ja an dich gewendet als wissenschaftliche Instanz, die so über allem steht und das jetzt hier bewertet. Aber so möchte ich das ja eigentlich nicht stehen lassen. Mich würde interessieren, inwiefern die Praxisarbeit, die Mate macht, sich wiederum in deine Wissenschaft einschleicht. Weil Wissenschaft ist ja Theorie, wie wir wissen.
Ja, das tut sie sehr doll und darüber bin ich sehr, sehr froh. Vielleicht starte ich jetzt mal so bei mir selber auf ganz individueller Ebene. Wir sehen durchaus große Unterschiede in der Herangehensweise an Fragestellungen. Das kann ich nicht leugnen. Da will ich zum Beispiel auf die Dynamik hinaus, vielleicht auch die Schnelllebigkeit, die Zeit, die wir uns einräumen. Also ich sage das jetzt mal so ins Blaue hinein. Entschuldigung an alle Wissenschaftlerinnen da draußen. Aber wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir müssen über eine Frage 3 Wochen nachdenken und wir müssen auch noch was nachlesen und eigentlich müssen wir das dann auch noch in Ruhe besprechen, dann ja, würden die Praktikerinnen unter uns vielleicht sagen, gut, wir brainstormen am Nachmittag und abends haben wir eine Antwort und dann ist das so, weil morgen machen wir weiter. Das sind komplett andere Herangehensweisen, mit denen wir an der Uni manchmal ein bisschen überfordert sind und denken, das geht jetzt alles viel zu schnell, das geht jetzt irgendwie so nicht. Was aber gleichzeitig ja genau deswegen so wahnsinnig wichtig ist, weil in dem Moment, in dem es so anders ist, macht es schon etwas mit uns. Und darüber bin ich sehr froh, weil ich glaube, es ist immer wichtig, mal zu gucken, wie andere Menschen arbeiten. Was kann man sich davon abgucken? Was kann es eventuell beeinflussen? Und das tut es ganz, ganz stark. Und wiederum entsteht natürlich aus dieser Gemeinsamkeit dann auch was Neues, was irgendwie toll ist, was deswegen ja auch so speziell und so eigen ist. Und es sollte, und daran glaube ich ganz fest, und daran glauben auch alle Teilnehmenden des Projekts, immer auch Ziel der Wissenschaft sein, die Veränderung nicht nur als Gegenstand zu sehen, sondern irgendwo auch als Ziel. Das heißt damit, dass wir sehen, dass etwas gleich in die Praxis übersetzt wird und wie das vor allen Dingen auch passiert und wie wir auch miteinander arbeiten können, zwei so unterschiedliche Instanzen, kann auch Gegenstand der Forschung sein und sollte auch irgendwie immer zielorientiert sein mit einem Impuls, den man setzt in der Realität.
Vielleicht nochmal zusammenfassend, Mate. Wir haben jetzt ganz kurz über verschiedene Punkte gesprochen. Was sind denn 3 Skills? Weil unser Panel heißt ja, was brauchen wir für deeskalierenden Journalismus in Krisengebieten? Was sind denn so Skills, wo du sagst, was braucht man denn da? Was findest du besonders wichtig?
Wir haben heute viel über Dialogformate gesprochen. Und wenn wir an Dialogformate denken, dann müssen wir bei Journalistinnen und Journalisten, allgemeinen journalistischen Publikationen und Projekten daran denken, wie werden denn diese Dialoge facilitiert? Ja, wer moderiert sie? Und was für Fähigkeiten brauchen wir dafür? Speziell in Krisen- und Konfliktgebieten, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist es unheimlich schwer, mit Menschen, die im Konflikt zueinander stehen, ein konstruktives Gespräch zu führen. Was gibt es da für Wege? Was für Fähigkeiten brauchen wir dafür? Was für ein Wissen brauchen wir dafür? Das ist eine der ersten und wichtigsten Fähigkeiten, die wir bei Journalistinnen oder Journalisten oder allgemein in journalistischen Medienhäusern, die sich dem Dialogformat annähern, einfach weiter ausbilden müssen. Das zweite große Fähigkeitenbündel, nenne ich es jetzt schon, ist Community Management. Wir haben dieses Jahr auf dem Be Future Festival häufig von Loyalty Economy gesprochen. Wir haben uns den Journalisten und die Journalistin als Personenmarke angeschaut und haben auch unter anderem Beispiele diskutiert. Ich saß gestern in einem Panel, da wurde Fabrizio Romano erwähnt. Ich weiß nicht, wer ihn hier im Publikum kennt. Das ist ein Sportjournalist aus Italien, der berühmt dafür geworden ist, die Anlaufstelle Nummer 1 zu sein für Sportfans weltweit, wenn es um Transferneuigkeiten geht. Und das macht er, indem er als allererster auf TikTok die Meldungen verbreitet und sich dadurch eine sehr enge Community aufgebaut hat. Und warum ist er so erfolgreich? Weil die Menschen ihm vertrauen, dass er, anders als die journalistischen Publikationen im Sportjournalismus, dass er die Wahrheit wirklich verbreitet und nicht nur Gerüchte. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, den Journalistinnen und Journalisten in Krisengebieten weit ausbauen müssen. Wie erhalten sie dieses Vertrauen? Ja, wie bauen sie die Community auf, die letztlich dann auch in im Dialogformat hilft? Und vielleicht ein dritter Skill, konstruktiver Journalismus bedeutet ja auch immer mehr Kontext geben, mehr Hintergrund geben, neue Lösungsansätze und Ideen aufzeigen, aber auch ein Problem von vielen Seiten aus beleuchten. Das würde in unserem Afghanistan-Beispiel aber auch heißen, dass wir uns mit den Taliban beschäftigen müssen, mit ihnen reden müssen. Und eine Fähigkeit, die wir im Journalismus allgemein entwickeln müssen, aber auch ganz individuell bei Journalistinnen und Journalisten, die in der Situation eine Entscheidung treffen müssen. Da geht es um die Frage, wie hole ich denn beide Seiten ein, ohne eventuell einem gefährlichen Narrativ eine Bühne zu geben? Das sind so die drei größten Herausforderungen, die wir erkannt haben, die Journalistinnen mitnehmen müssen, um Dialogformate erfolgreich zu machen, die Journalismus aber allgemein in Krisen- und Konfliktgebieten benötigt.
Linda, hast du auch noch eine kleine Zusammenfassung für uns?
Grundsätzlich eine Zusammenfassung, ja, aber bevor ich es vergesse, bin ganz froh, dass du jetzt noch fragst, weil ich liebend gerne noch einen Punkt hinzufügen möchte zu dir, Marte. Ein Punkt, der für alle Journalistinnen weltweit sicherlich unentbehrlich ist, aber uns, glaube ich, auch immer bewusster wird, wie wichtig in diesen Krisen- und Konfliktregionen sind ganz persönliche soziale Eigenschaften, wie beispielsweise Empathie und Einfühlungsvermögen und Verständnis. Dazu gehört wahnsinnig viel Ausdauer. Das ist auch wahnsinnig anstrengend. Ich will gar nicht sagen, dass es einfach ist. Aber um genau zu verstehen, was Menschen warum bewegt, das auch nachvollziehen zu können, ist auch erforderlich, dass man ganz, ganz, ganz weit aus dem eigenen Umfeld und eigentlich dieser eigenen Betrachtungsweise und aus seinen Meinungen heraustritt. Weil nur dann geht es tatsächlich, so richtig tolerant zu sein. Mir fällt ansonsten noch sehr, sehr, sehr viel ein. Also Martha hat jetzt noch passenderweise, vielleicht auch noch als Zusammenfassung, von den polarisierten Meinungen und der ganzen Öffentlichkeit gesprochen, was natürlich stimmt, wenn man sich vor Augen führt, wie jede Meinung kriegsentscheidend sein kann und es eigentlich auch nur darum geht, die Bevölkerung im weitesten Sinne mitzunehmen, sage ich jetzt mal so runtergebrochen. Und dass da natürlich auch ganz, ganz, ganz schwierig wird, Objektivität zu erhalten. Weil was ist eigentlich in dem Moment noch objektiv? Und ich glaube, dass man durch Dialog und durch den Austausch dieser Antwort zumindest sehr, sehr, sehr viel näher kommt. Und darüber freue ich mich und all meine Kolleginnen wahnsinnig doll.
So, und ich rede hier immer von Theorie und Praxis und wir reden hier die ganze Zeit von Dialog. Dialog sollte auch hier stattfinden. Von daher freue ich mich, wenn ihr die ein oder andere Frage habt und euch traut. Konntet ihr denn folgen? Habt ihr eine Frage zum Projekt? Oder nochmal, möchtet ihr eine Konkretisierung zu etwas haben? Dann meldet euch bitte jetzt. Die Kollegin kommt zu dir. Vielleicht sagst du auch deinen Namen, wenn du magst.
Ja, mein Name ist Fabian Etscheid und meine Frage ist konkret jetzt an Sie, Herr Rasporowitsch. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie konkret jetzt diese Praxisarbeit aussieht. Also sind Sie nur im Hintergrund aktiv, beratend, also Sie beraten andere Journalistinnen und Journalisten oder machen Sie den Journalismus letztendlich auch selber, Artikel schreiben, Beiträge? Das wäre meine Frage.
In dem Projekt What If versuchen wir Solutions Journalism und die Inhalte, die viele tolle, konstruktive Journalisten und Journalistinnen entwickeln, besser in die Gesellschaft zu tragen. Und die Idee, wie das, die aktuelle Idee, wie das funktionieren soll, die wir auch getestet haben und mit der wir experimentieren, da geht es darum, sich ein Thema, ein Problemfeld anzuschauen, das wir heute in Krisen- und Konfliktgebieten erkennen. Ich habe vorhin das Beispiel mit den afghanischen Schulen genannt. Und sich dann anzuschauen, wer ist da draußen, der schon über dieses Thema berichtet? Ja, welche Journalistinnen und Journalisten schreiben schon dazu und schreiben idealerweise auch noch in Lösungen beziehungsweise in konstruktiven Journalismus über das Thema, um sich Lösungen anzunähern. Wir untersuchen diese Artikel und picken dann erste Lösungsansätze heraus und überlegen uns, wer sind denn eigentlich die Menschen vor Ort und ganz allgemein auch in der Welt, die zu dem Thema Bescheid wissen, die davon betroffen sind und die wir in den Dialog bringen müssen. Ja, das fällt dann meistens in die Kategorien Expertinnen und Experten, Journalistinnen und Journalisten, auch die Person, die den Artikel geschrieben hat, letztlich aber auch die Menschen, die in dem Land betroffen von dem Problem sind, über das wir den Dialog dann veranstalten. Die bringen wir zusammen und halten dann dieses Dialogformat, das ist meistens eine Stunde, eineinhalb, mal länger, mal kürzer, und versuchen in diesem Dialogformat dann auch tatsächlich über diese Zukunftsszenarien nachzudenken, die Menschen über neue Lösungswege nachdenken zu lassen und entwickeln diese Prototypen, damit wir nach dem Dialog an Entscheidungsträgerinnen und Träger herantreten können und das auch nochmal in die breitere Gesellschaft tragen können. Und da kommt dann auch wieder der Journalismus ins Spiel. Wir selbst, ich habe es vorhin erwähnt, haben Journalistinnen und Journalisten im Team, die diesen Prozess dann beleuchten, einen Podcast machen, einen Artikel schreiben und in die Welt hinaustragen. Letztlich dann auf der eigenen journalistischen Plattform auch publizieren. So schließen wir den Kreis von Journalismus als Ausgangspunkt zu Journalismus, der dann darüber berichtet.
Ich würde gerne noch was ergänzen. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben letztes Jahr eine Förderung ausgeschrieben oder vorletztes Jahr war die Ausschreibung. Ich weiß gar nicht, du bist durch die Gegend getourt, hast überall deine Telefonnummer verteilt, weil in Afghanistan und im Libanon kann man auch nicht einfach jetzt so eine Online-Ausschreibung machen, weil die Leute werden ja verfolgt, die haben vielleicht Angst um ihr Leben. Und Marte ist da wirklich rumgetourt auf komischste Art und Weise, so ganz habe ich es auch nicht immer mitbekommen, und hatte eine spezielle gesicherte Telefonnummer und die wurde dort verteilt. Die Leute haben sich, das ging dann von Mund zu Mund zu Mund, und die Leute haben sich bei uns gemeldet, also Journalisten und Journalistinnen aus Afghanistan, dem Libanon, aus Deutschland, aus Südamerika, und haben gesagt, wir wollen da mitarbeiten und zu dieser Projektgruppe gehören. Daraus wurde ein Team erstellt, also die sitzen überall und kommen hin und wieder so 2-3 Mal im Jahr zusammen ungefähr und tauschen sich auch aus. So muss man sich das vorstellen. Und die erarbeiten dieses Projekt. Und wenn man eben überall auf der Welt sitzt, dann braucht es auch so jemand wie Marte, der da ein bisschen Struktur reinbringt, guckt, dass alle zur rechten Zeit am rechten Ort sind, oder hat ja auch kulturelle Hintergründe. Ja, jemand in Afghanistan arbeitet anders als im Libanon, arbeitet anders als in Südamerika, arbeitet anders als in Deutschland. Und das zusammenzubringen zum Beispiel, um sowas kümmert sich dann auch Marte, und dass am Ende was rauskommt, zum Beispiel What If. Ich schaue auf die Uhr ganz brav. Wir hätten noch Zeit für eine Frage, falls es noch eine Frage gibt.
Da darf ich auf Englisch that
okay. For sure.
Quick question. I was involved in media for in conflict areas about 20 years ago, and we deliberately chose radio because people were frightened of cameras and also indeed social media platforms, and radio was a great way of giving a voice to the voiceless. My question is, 20 years later, is radio still relevant? Is it still used, or has it been replaced by, let's say, digital podcasts and on demand?
Ja, definitiv, ist noch relevant, wird auch sehr viel genutzt. Gibt es nach wie vor in allen möglichen Ländern, vor allem in Krisen- und Konfliktregionen, sehr relevant, aber in Deutschland auch total. Was aber auch nach wie vor immer noch der Fall ist, ist, dass das natürlich total, oder sagen wir mal, recht beeinflusst ist und zum Teil genauso monopolisiert und es da wenig Zugangsmöglichkeiten und Veränderungsmöglichkeiten gibt. Deswegen auch, und da könnte ich jetzt weiter ausholen, aber das war eigentlich nicht die Frage, die Fragestellung danach, was Potenziale der Digitalisierung sind, nachdem wir auch so viele negative Kehrseiten kennen, und dadurch eher der Fokus auf digitale Formate, die eben ganz viel jetzt erlauben, wie beispielsweise Fact-Checking, wie beispielsweise auch ja viel transparentere Berichterstattungsmuster und auch die Möglichkeit und die Verantwortung so ein bisschen an die NutzerInnen, da vielleicht auch mal selber in die Aktion zu treten, entweder Beitrag zu schreiben, teilzunehmen, viel partizipativer, viel zugänglicher, viel verfügbarer. Alles Optionen, die das Radio nicht bietet. Was das Internet natürlich auch nur bedingt oder zumindest in einem sehr geschützten Raum stattfinden muss, wissen wir alle, dass es nicht immer ganz so gut funktioniert, wie wir uns es wünschen würden. Aber genau, deswegen der Blick eher darauf. Aber ja, Radio ist immer noch sehr relevant, aber eben auch oft sehr manipuliert.
Marte, habt ihr denn über Radio nachgedacht damals?
Nein. Ich habe vorhin erwähnt, dass die Universität der Bundeswehr München uns unterstützt hat mit den Erkenntnissen aus ihrer Forschung. Ein wichtiger Block war dabei auch herauszufinden, was sind denn eigentlich die Medientypen, die am häufigsten verwendet werden in den Ländern vor Ort. In unserem Fall haben wir uns vor allem auch den Libanon sehr stark angeschaut. Wir müssen immer dran denken, dass bestimmte Medienformen auch schon besetzt sind durch die größeren Akteure in dem Feld, die Medienhäuser, die ihre ganz eigene Narrative verbreiten wollen, weshalb wir viele unabhängige und alternative Medienangebote sehen, die vor allem Social Media für sich nutzen. Wenn wir heute jetzt wieder auf Afghanistan bezogen uns anschauen, wo führen denn Menschen Dialog über die Probleme und Themen, die sie in ihren Ländern sehen, dann sehen wir vor allem Twitter Spaces, Facebook-Gruppen, bis vor kurzem war es auch Clubhouse tatsächlich immer noch, WhatsApp, also alle Messenger-Dienste, in denen Menschen sich gruppieren, zusammenkommen und wirklich auch aktiv diskutieren. Also wer sich schon mal einen afghanischen Twitter-Space angeschaut hat, das ist der Wahnsinn. Viel investierter, viel engagierter, viel aktiver. Wenn das Ganze dann auch noch gut moderiert ist, dann entsteht da ein totales Potenzial für konstruktiven Journalismus. Wenn sich Menschen über verschiedene Kontexte, Hintergründe, Lösungsansätze austauschen und wirklich mit den journalistischen Ergebnissen, mit den den Inhalten in Auseinandersetzung gehen, dann ist da dann Potenzial da, das man heben kann. Und dementsprechend haben wir uns in unserem Projekt sehr viel stärker auf Social Media konzentriert.
Darf ich vielleicht, sorry, nur ganz kurz der Aktualität wegen noch was ergänzen, was mir jetzt einfiel. Wir zum Beispiel unter anderem momentan untersuchen, wie die Mediennutzung in Afghanistan seit Übernahme der Taliban genau aussieht. Weil es tatsächlich so ist, dass die Faktenlage seit 2 Jahren jetzt, seit der erneuten Übernahme der Taliban, wahnsinnig gering ist. Und das ist eine Fragestellung, die wir uns auch gerade ganz massiv stellen. Also wie und welche Medien, eigentlich eine einfache Frage, aber nutzen Menschen vor Ort denn eigentlich? Und da ist die erste Herausforderung, überhaupt schon an TeilnehmerInnen vor Ort zu kommen. Also da geht es eigentlich los mit der Schwierigkeit. Und da überhaupt den Link versenden zu dürfen und Menschen, die in Sicherheit sind. Genau, insofern hochrelevante und aktuelle Frage. Würde ich gerne noch ergänzen. Danke.
Sehr gern. Also das zu dem Thema gibt es ganz, ganz viel. Und ich will Danke an dieser Stelle sagen. Das ist nämlich der Startauftakt für unsere 2. Staffel Media for Peace, der Podcast. Ihr habt schon gemerkt, da werden ganz viele Teilbereiche angesprochen. Zum Beispiel Social Media auch. Da haben wir eine Folge gemacht in Staffel 1 dazu mit einer Expertin, wie Social Media genutzt wird, zum Beispiel in Krisengebieten pro, also um die Leute zu erreichen, aber auch was das schon bedeutet für die Leute vor Ort, da auch, sag ich mal, politisch Interessen und so weiter Social Media schon für sich entdeckt haben. Da ist zum Beispiel ein spannendes Beispiel. Und wir haben auch eine Folge gemacht mit Ellen Heinrichs, die hier dieses Festival auf die Beine gestellt hat vom Bonn-Institut über konstruktiven Journalismus. Also wenn ihr da in Themenbereiche reinhören wollt, natürlich, ich bin ja die Host, empfehle ich euch diesen Podcast. Media for Peace ist auf allen Plattformen, Spotify, Podigy, iTunes. Freut mich sehr, dass ihr den Weg hierher zu uns gefunden habt und euch für das Thema interessiert. Das ist immer der erste Schritt, damit wir das umgesetzt bekommen. Danke, Marte. Danke, Linda. Und danke an euch, dass ihr diese Podcast-Folge mit uns gemacht habt. Applaus für euch alle.
Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.